Willkommen zu Kreisab und mal wieder zur nächsten Sendung rund um die Europameisterschaft 2026. Mit Stimmen der Beteiligten, Analysen der Experten und mit maximalem Einsatz. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Die dritte Sendung steht an von Kreisab rund um die Europameisterschaft 2026. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und Zeit findet. Und ich freue mich, dass auch mein Gast Zeit findet, denn er ist aktuell quasi im Dauereinsatz. Gestern hat er kommentiert, gemeinsam mit Stefan Kretschmer, und er saß am Mikro bei der Partie zwischen Dänemark und Mazedonien. Er heißt Vincent Schuster und ist jetzt in der Leitung. Hallo Vince.
Hallo Sascha, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich immer, mit dir zu sprechen. Und du musst natürlich wissen, ja, dadurch, dass du jetzt eingeladen bist, stehst du im weiteren Turnierverlauf nicht zur Verfügung. Weißt du, von wem dieses Zitat im Original stammt, dass er nicht mehr zur Verfügung steht?
Entweder Kai Häfner oder Niklas Landin.
Nein, es hat tatsächlich nichts mit Handball zu tun. Ich weiß nicht genau, auf welchen Spieler er sich damals bezogen hat, aber das ist ein Zitat von Berti Vogts aus seiner Zeit als Fußball-Bundestrainer. Er hat irgendeinem Spieler mitgeteilt, dass der nicht mehr zur Verfügung steht. Also, so sieht's aus.
Vielen Dank für die Info. Also, wenn es relevant wird, dann höre ich nur noch deinen Podcast, aber ist auch okay für mich.
Nein, relevant ist hier jede Sendung. So sieht's nämlich aus. Ja. Ja, von daher freue ich mich, wie gesagt, dass du mit dabei bist. Nein, aber ich habe ja dieses Prinzip, jeder Experte oder jeder Gast nur einmal während eines Turniers, für viel Abwechslung für die Leute, die draußen zuhören. Und heute haben wir auch viel Abwechslung inhaltlich. Wir sprechen über Dänemark. Die haben sich in den ersten Minuten ein bisschen schwer getan gegen Mazedonien, aber hinten raus war es natürlich ein ganz, ganz einfacher Erfolg. Und da kannst du ein bisschen drüber sprechen. Du hast auch das Spiel von Norwegen zum Auftakt kommentiert. Auch da gehen wir noch ganz, ganz kurz drauf ein, auch wenn die natürlich heute dann schon wieder spielen. Wir sprechen über die Schweiz gegen Färöer Inseln. Das habe ich mir nämlich größtenteils reingezogen. Gestern war ein sauspannendes und auch ein hochinteressantes Spiel, was den Verlauf angeht. Die Färöer Inseln haben zwischendurch gefühlt gar kein Tor mehr geworfen. Dann sprechen wir über eine Szene bei Italien gegen Island. Und wir schauen voraus auf das deutsche Spiel gegen Serbien am Abend. Da habt ihr noch ein bisschen Zeit, bis die Sendung dann online ist. Dauert es bei mir natürlich auch ein bisschen was. Ich hoffe so gegen 14 Uhr allerspätestens, aber dann habt ihr noch ein paar Stündchen, um auch einen Ausblick zu haben, dann was die DHB-Auswahl so erwartet oder was ihr so erwarten könnt. Wir starten mal mit Dänemark gegen Mazedonien. Matthias Gisse hat hinterher im Interview gesagt, ich glaube, bei unserem Kollegen Jano Pursch, ich meine, der wäre nämlich in Herning vor Ort, so hört es sich jedenfalls an, wenn da die Interviews immer geführt werden. Man sieht ja immer nur den Gast, aber du bestätigst es gerade ja auch schon.
Eindeutig. Am Akzent und an der Stimmfarbe haben wir ihn erkannt.
Ja. Und da ist es so, dass tatsächlich er zugegeben hat, also nicht Janus, sondern Matthias Gisse, dass er in den ersten Minuten ein bisschen angespannt und nervös war, weil er sagt, ja, die gehen natürlich mit einem ganz besonderen Gefühl immer in diese Turniere rein und deswegen war er schon aufgeregt. Das ist erstaunlich tatsächlich.
Ich finde das auch erstaunlich, dass es einem Gisse so geht, der schon überall gespielt hat, der in der Lanxess Arena jetzt schon x-fach vor dieser Kulisse gespielt hat. Aber ich habe auch vorher von ihm in seinem Newsletter, den er seit neuestem einmal im Monat verteilt, einen Satz gelesen, den ich mir auch rausgestrichen habe, wo er gesagt hat, dieser Druck, den man in der Brust spürt, bevor man den ersten Schritt aufs Feld macht, das ist schwer zu beschreiben, was das mit einem macht, aber manche Momente bleiben für immer. Boxen ist eine davon, damit meint er eben diese Jyske Bank-Boxen, diese Arena da in Herning. Also offensichtlich, ich war noch nicht dort, ich werde auch zum Finalwochenende dann mal nach Herning fahren und mir das angucken, ist das schon nochmal was anderes für ihn, klar vor heimischem Publikum, natürlich auch bei einer Heimeuropameisterschaft, dann mit der Geschichte, dass sie den EM-Titel eben noch nicht gewonnen haben und dass jetzt diesmal das große Ziel, die große Hürde ist für die Dänen, ist es offensichtlich, da auch das Kostüm bei dem Matthias Gisse zu spüren ist. Aber das hat sich ja dann relativ schnell gelegt, glaube ich.
Ja, es hat ein paar Minuten gedauert. Mazedonien hat auch das erste Tor erzielt. Aber man merkt natürlich schon, dass das eine Mannschaft ist, die verhältnismäßig langsam ist, die viel auf Physis setzt, aber nicht mehr die Qualität früherer Tage hat. Auch wenn natürlich mit Kirill Lazarov ein sehr prominenter Trainer auf der Bank sitzt. Aber der kann auch nicht zaubern. Und die haben tatsächlich ja gefühlt, bis auf einen Spieler, der in Bietigheim unterwegs ist, gar keine Legionäre mit dabei. Das ist ein Wandel, ein großer Wandel im mazedonischen Handball. Ich bin mal sehr gespannt. Ich bin ja eng befreundet mit einem Kollegen, der direkt aus Bitola kommt. Werde ihn mal fragen, wie er das dann so erlebt hat. Denn die Wahrscheinlichkeit ist ja relativ groß, dass die in der Vorrunde ausscheiden werden. Ich möchte übrigens an dieser Stelle gerne auf eine Dokumentation hinweisen. Das ist die erste Handball-Dokumentation, wo ich im Prinzip gesagt habe, muss man unbedingt gesehen haben. Sie heißt Founding Fathers, The Rise of Denmark's Handball Empire. Könnt ihr sehen mit deutschem oder englischem Untertitel. Die sprechen alle Dänisch. Da treffen sich drei Generationen von dänischen Handballern und die besprechen im Prinzip, wie es dazu gekommen ist, dass Dänemark zu einer Handballmacht wurde. Findet ihr auf YouTube bei Home of Handball. Da ist diese Dokumentation zu sehen. Dauert 75 Minuten. Sehr, sehr interessant. Und da hat auch am Ende Matthias Gisse relativ viel gesprochen. Man merkt also schon, dass auch die, ich sag mal, die früheren Legenden der Dänen sehr gut zuhören, wenn er etwas zu sagen hat. Und ihr habt das ja im Nachgang der Partie dann auch besprochen, Vince, also du und Stefan gestern, dass der heraussticht. Und wenn er dann mal nicht auf der Platte steht, merkt man es schon.
Ja, ich würde es mal so ein bisschen als den Messi-Effekt beschreiben. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Das ist eben nicht nur rein das technische Vermögen von Matthias Gitze als Handballer, sondern die Wirkung, die Aura, die er ausstrahlt. Und wenn du neben ihm als Mitspieler auf der Platte stehst, gibt dir das natürlich ein ganz anderes Gefühl, weil du weißt, da ist einer, der kann alles. Und der kann auch alles drehen, der kann ein Spiel alleine entscheiden. Das macht was mit der Mannschaft. Ich hatte jetzt in meiner sportlichen Karriere nicht Mitspieler von diesem Kaliber, aber ich kenne das natürlich auch, dass wenn mal ein sehr wichtiger Spieler, ein Bestandteil, eine Säule der Mannschaft ausfällt, dass das natürlich komplett auch eine emotionale oder mentale Auswirkung auf eine Mannschaft haben kann, die auch eine Stabilität nehmen oder geben kann. Ich finde, wenn wir nachher über die Norweger sprechen, dann ist das sicherlich bei denen auch ganz stark der Fall. Und ich glaube, dass das bei Gitze und Dänemark ganz, ganz offensichtlich sichtbar wurde gestern auch oder sichtbar ist. Und deswegen wundert mich das auch nicht groß, dass es diese Abhängigkeit gibt und auch dieses, ja, Heldentum von Matthias Gitze, das er jetzt schon hat, dass das nicht nur wir als Fans oder Journalisten wahrnehmen, sondern dass auch innerhalb der Mannschaft elementar ist.
Ich bin gerade ein bisschen irritiert, muss ich ganz ehrlich zugeben. Du hattest eine sportliche Karriere?
Nicht nennenswert. Die brauchen wir nicht weiter ausführen.
Alles klar, dann können wir ja direkt zum nächsten Thema weitergehen. Du hast die Norweger gerade schon erwähnt. Wie hast du sie erlebt in diesem Auftaktspiel? War das etwas, wo man sagen kann, ja, die sind tatsächlich ein Kandidat in einer dann sehr, sehr schweren Hauptrunde auch zu überraschen? Oder ist es so, wie ich das mit Björn Parzen in meiner Vorschau besprochen habe, der norwegische Männerhandball hat seine besten Zeiten hinter sich?
Das ist sehr schwer zu sagen angesichts dieses Auftaktspiels gegen die Ukraine allein deshalb, weil ich glaube, die Norweger haben mindestens ein Drittel, wenn nicht sogar ein bisschen mehr ihrer Tore einfach übers Tempo gemacht. Also ganz klassisch Ballverlust, Torwartparade von Bergerud oder auch von Robin Haug dann in der zweiten Halbzeit und dann sehr, sehr einfache Treffer. Also man muss ihnen zugutehalten, sie haben diese Chancen genutzt, sie sind aufs Tempo gegangen und haben dann am Ende dadurch auch ihre 39 Tore erzielt. Ob jetzt der norwegische Männerhandball immer noch in diesem Tal steckt, das es ja durchaus in den letzten Jahren gab, oder dieser angedeutete Umbruch, den man irgendwie wahrnimmt, weil einige Spieler, die man jetzt in diesem EM-Kader vielleicht auch erwartet hätte, wie Christian O'Sullivan oder Sander Overjørdet oder Sebastian Barthold, Bundesligaspieler, die für mich eigentlich ein No-Brainer gewesen wären in diesem Kader, wo Jonas Wille dann aber offensichtlich entschieden hat, vielleicht doch die Priorität aufs Teamgefüge zu legen oder eben doch jüngere Spieler mitzunehmen. Das alles zu beurteilen, ist angesichts der Qualität der Ukraine nicht wirklich möglich für mich. Es sind ein paar positive Erscheinungen gewesen in diesem Eröffnungsspiel, möchte ich ganz besonders Patrick Andersson herausheben, halbrechter Norweger Jahrgang 2004. Also das ist einer von denen, die jetzt da nachkommen oder die in Zukunft den norwegischen Männerhandball prägen sollen. Der hat auch direkt funktioniert, wurde Man of the Match in diesem Spiel. Aber wie gesagt, es reicht jetzt noch nicht, diese 60 Minuten, um zu sagen, Norwegen wird ein schwerer Gegner oder ein leichter Gegner in der Hauptrunde, wenn man sich jetzt mal die Vorbereitung der Norweger anschaut. muss man sagen, die hat nicht unbedingt viel Hoffnung gemacht. Sie haben in diesem Eurocup, das ist ja so das Pendant zu der EM-Quali für alle Mannschaften, die die Quali nicht spielen, haben sie alle 6 Spiele gegen Frankreich, Dänemark und Schweden verloren, wurden da Letzter, haben dann in der unmittelbaren Vorbereitung auf die EM relativ deutlich gegen Dänemark verloren und mit 3 Toren gegen die Niederlande gewonnen. Also ich glaube, man kann jetzt da noch nicht die grenzenlose Euphorie ausrufen für Norwegen. Und was ich auch interessant fand, wo Anna Sago und Jonas Wille haben in den Interviews vor und nach dem Spiel gesagt, tatsächlich nur vorbereitet haben. In der kompletten Vorbereitung war nur dieses Spiel im Fokus. Das hatte den Hintergrund, das Gefühl haben wollten. Das war bei den letzten Turnieren nicht der Fall, dass sie in den Flow gekommen sind. Und das zeigt ja auch auf der anderen Seite, wie fragil eventuell dieses Mannschaftsgefühl und die Mentalität des Teams noch ist. Ich glaube nicht, dass zum Beispiel sich ausschließlich auf Nordmazedonien vorbereitet hat. Das zeigt ja schon so ein bisschen den Unterschied und auch die Gemengelage. Ich glaube, für Norwegen wird es dann gegen Frankreich tatsächlich zum ersten Mal so, dass man wirklich sieht, wie weit diese Mannschaft ist oder wie weit sie auch noch von der Weltspitze entfernt ist nach wie vor.
Entschuldigt übrigens, ja, der Kollege Vincent Schuster, der wohnt im Prinzip in einem ganz tiefen Tal in Köln. Und da ist der Empfang nicht immer so perfekt. Aber wir versuchen das jetzt nochmal auf die richtigen Bahnen zu lenken und bleiben in Oslo, wo, du hast ja eben das Wort Euphorie in den Mund genommen, bei Norwegen keine wirkliche Euphorie zu spüren ist. Aber es war jede Menge Euphorie zu spüren beim Spiel der Schweizer gegen die Färöer Inseln, was daran lag, dass 7.000 bis 8.000 Färöer sich auf den Weg gemacht haben, sich auf den Weg gemacht haben nach Oslo. Und dann habe ich rüber geswitcht von eurem Spiel, halt von Dänemark, Mazedonien nach Oslo, habe mir das angesehen und habe dann auch völlig bewusst nur den Hallenton eingeschaltet, weil ich das genießen wollte, was da los war. Das war wirklich sensationell und es sah auch ganz, ganz lange nach einem völlig souveränen Erfolg der Färöer Inseln aus. Und auf einmal haben die gut, 10,5 Minuten einfach keinen Treffer erzielt. Nicola Portner hat im Tor der Schweizer auf einmal gehalten. Das war eine ganz enge Geschichte bis zur letzten Sekunde. Ich muss jetzt gerade noch mal nachschauen, weil ich mich nicht mehr konkret erinnere, wie viele Tore hintereinander. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, 8 Tore in Serie. Die Schweizer sind von einem 5-Tore-Rückstand zu einer 2-Tore-Führung geeilt. Und zu dem Zeitpunkt hat man natürlich schon das Gefühl gehabt, dass es den Färingern komplett entgleitet. Und dann haben sie aber noch den Ausgleich erzielt. Und es war eine letzte Szene. Da habe ich dich gebeten, dass du dir das nochmal anschaust. Und für mich, nee, warte mal, wir machen das jetzt so. Ich verrate nicht, was meine Meinung ist. Du sagst mal bitte, was deine Meinung ist. Es war Elias Ellison Aschipagötu in einem Zweikampf, glaube ich. Auf jeden Fall. Der Ausgleich wurde erzielt auf der halbrechten Position im Defensiv-Zweikampf.
Paulsen müsste es gewesen sein.
Ah ja, Entschuldigung. Aschipagötu stand auf der Mitte und hat den Pass rübergespielt, genau. Und Lenny Rubin war in diesem Defensiv-Zweikampf. Und was war dein Gedanke, als du zum ersten Mal diese Szene gesehen hast?
Alles sauber, Sascha. Alles sauber. Es ist für mich kein Stürmerfoul, weil Lenny Rubin den Raum nicht einnimmt. Er macht eindeutig noch den Schritt rüber, versucht dann natürlich das Stürmerfoul zu provozieren, aber finde ich, kann man laufen lassen. Und dann gibt es die folgende Szene, schneller Ball der Schweiz zum Anspielkreis und der direkte Torabschluss, der dann aber nach Ablauf der Spielzeit im Tor ist. Die Schiedsrichter haben sich ja die komplette Szene nochmal angeschaut, also auch diese Aktion von Paulsen gegen Rubin und die Spielfortsetzung. Und ich bin tatsächlich voll bei den beiden Unparteiischen, dass jede Entscheidung, die sie da getroffen haben in dieser Entscheidungskette, nämlich eher auf keinen Stürmerfoul zu gehen und dann diesen Anwurf als regulär ausgeführt so laufen zu lassen, korrekt war.
Ich bin da bei dir mit einer kleinen Differenz. Und zwar habe ich dann das Bild nochmal angehalten. Hinterher habe ich irgendwo, ich glaube, bei Rasmus Boysen, den Kollegen aus Dänemark, bei Twitter so ein Video gesehen und habe dann mal angehalten in der Sekunde, wo der Schweizer von der Mittellinie ins leere Tor wirft. Also, dass der Ball klar zu spät hinter der Linie war, da sind wir uns einig, da gibt's auch gar keine Diskussion drüber. Und ich bin auch der Meinung, dass Lenny Rubin noch so einen halben Schritt rüber macht und natürlich das Stürmerfoul provozieren möchte. Also von daher geht auch diese Entscheidung definitiv in Ordnung. Aber es steht ein Spieler der Färinger definitiv in diesem Anwurfkreis. Und dementsprechend hätte ich gedacht, dann entscheidet man auf 7 Meter und rote Karte. Es ist übrigens nicht der Spieler, ganz wichtig, der dann versucht, den Ball zu blocken. Der ist in dem Moment, wo er dann da hochspringt, außerhalb des Kreises. Aber es steht gefühlt einer direkt daneben. Jetzt ist natürlich die Frage, irritiert er den Schweizer so, dass du die Regel anwenden solltest? Sagt die Regel eigentlich, es muss auf jeden Fall gemacht werden? Unabhängig davon, ich kann jetzt nicht genau sagen, wie die Regel ist, aber was wäre denn deine Meinung? Hättest du das auch so weiter durchlaufen lassen?
Absolut, es liegt ein Abstandsvergehen vor, hast du vollkommen recht. Das hindert den Schweizer ja aber in keinster Weise, den Wurf auszuführen. Also er trifft ja aufs Tor. Insofern habe ich da, sagen wir mal, auf Vorteil entschieden. Wenn die Schweizer clever gewesen wären, dann hätten sie den Fähringer, der da im Kreis steht, abgeworfen. Dann könnten wir über diese Entscheidung 7 Meter rote Karte sprechen. Das haben sie aber nicht getan. Bin ich ehrlich gesagt ganz froh drüber, weil wenn wir so entscheiden, dann hat das auch nichts mehr mit sportlicher Qualität zu tun, sondern eben mit einer gewissen Schlitzohrigkeit. Aber dadurch, dass der Schweizer überhaupt nicht gehindert wird im Wurf, das sieht man daran, dass er das Tor trifft, ist das für mich in Ordnung.
Dann kommen wir zur nächsten Szene, wo ich sage, boah, das ist heftig. Cristian Manojlovic, klassischer italienischer Name, ja, spielt mit Italien, die deutlich unterlegen sind gegen Island. Du hast dir diese Szene auch nochmal angesehen. Er geht in einen Offensiv-Zweikampf, springt am Gegenspieler hoch. Ich glaube, so kann man das durchaus formulieren und möchte dann zum Abschluss kommen. Und dann sagen die Schiedsrichter, nee, wir gucken uns das nochmal an und geben eine rote Karte für Manojlovic, der aus meiner Sicht nichts anderes macht, als ganz normal in diesen Zweikampf zu gehen. Sein Ellbogen ist irgendwann im Gesicht des Gegenspielers. Jetzt bin ich wieder gespannt auf deine Meinung.
Also im ersten Moment ist das ja, glaube ich, eine ganz natürliche Reaktion, dass man den Offensivspieler grundsätzlich erstmal in Schutz nimmt und sagt, in einer Offensivaktion auf eine rote Karte zu entscheiden. Das hat ja schon Seltenheitswert. Das hatten wir zu kurzem in der Handball-Bundesliga auch den Fall. Und da war das Kopfschütteln sehr groß. Wenn man sich die Szene jetzt mal anschaut, dann springt Manojlovic da hoch und erwischt den Gegenspieler, ich glaube, es müsste Emil Gislason gewesen sein, schon mit voller Breitseite, also mit seinem kompletten Ellenbogen im Gesicht. Sag ich, auch als Offensivspieler musst du ein bisschen Kontrolle drüber haben, wo dein Arm ist. Wenn er diesen Sprung macht, dann drückt er seinen Spieler eventuell an der Brust weg und hält den auf Abstand, dass er diese Bewegung mit dem linken Arm, also mit dem Nicht-Wurfarm ausführt, ist für mich absolut natürlich, weil er sieht natürlich, der Abwehrspieler kommt auf ihn zu und er möchte sich einfach nur vor der Abwehraktion schützen. Trotzdem ist es ein Gefahr und damit sind es dann für mich 2 Minuten. Aber die entscheidende Regelauslegung, dass es in irgendeiner Absicht gewesen sei, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen.
Also für dich zu hart?
Absolut zu hart. Also wirklich, das passiert ja auch häufig. In dem Fall hatte es eine besondere Härte, weil es wirklich der komplette Ellenbogen einmal quer durchs Gesicht gezogen war. Aber das reicht für mich nicht, um daraus dann eine rote Karte zu machen.
Da sind wir also einer Meinung, aber trotzdem 2 ja insgesamt sehr, sehr strittige Szenen. Und ich denke, da kann man auf jeden Fall nochmal drüber diskutieren. Dann habe ich noch ein letztes Thema.
Natürlich, ganz kurz, noch ein Thema, weil wir gerade dabei sind. Wie findest du, dass das wir die Schiedsrichter jetzt teilweise auch hören, beziehungsweise in solchen Momenten immer hören können? Das ist ja eine Neuheit zu diesem Turnier bei der Europameisterschaft auf dem Level.
Das finde ich sehr gut. Ich habe es ja schon erlebt im Rahmen der Frauenweltmeisterschaft jetzt im November und Dezember. Das finde ich sehr gut. Was mich ein bisschen schockt, da bin ich ganz ehrlich, ist teilweise horrendes Englisch.
Ja gut, also ich finde, es reicht noch, um zu verstehen, worum es geht. Da müsste man vielleicht mal ein bisschen nachschulen bei dem einen oder anderen. Aber ich finde wirklich, das hat so einen Mehrwert. Ich habe das bei der Frauenweltmeisterschaft schon so empfunden. Ich bin echt froh, dass die DF diesen Schritt geht. Ich glaube, in der Handball-Bundesliga gibt es die Überlegung auch. Da noch ein bisschen Scheu davor, weil es natürlich dann eben eine gewisse Eloquenz braucht in dem Moment, wo sich der Schiedsrichter dann eintastet und laut spricht zur Halle und zu den Fernsehzuschauerinnen und Zuschauern. Aber wie gesagt, ich finde, das ist ein ganz, ganz großartiger Schritt, macht das Schiedsrichterwesen insgesamt nahbarer und transparenter und bin großer Fan davon.
Ich auch und eloquent, also davon sind die Herren, die jetzt da pfeifen bei diesem Turnier, doch durchaus noch ein Stück entfernt. Ich glaube, wenn du das
ist
in der
ja
Muttersprache machst. Nein, ich glaube, wenn du das in der Muttersprache machst, dann ist das auch nochmal deutlich, deutlich einfacher. Dann blicken wir zum Abschluss noch kurz voraus auf das deutsche Spiel gegen Serbien. dass die deutsche Mannschaft dort favorisiert ist. Darüber müssen wir nicht sprechen. Die Serben haben auch im ersten Spiel gegen Spanien nicht geglänzt. Jill Pastner, die gestern hier zu Gast war, hat auch gesagt, das war kein schöner Handball, den auch Spanien und halt auch Serbien dann geboten haben in diesem Auftaktmatch dann in der deutschen Gruppe. Ich gehe davon aus, dass Deutschland heute in der Lage ist, sich souveräner abzusetzen, als das gegen Österreich der Fall war, und die Serben eben auch nicht nochmal diese Kampfkraft dann haben, wie es die Österreicher haben, sich nochmal relativ reinzubeißen. Das war ja auch der Fall und das haben sie auch sehr, sehr gut gemacht. Wovon gehst du aus heute Abend?
Mein Kopf sagt dasselbe wie du. Ich habe ein bisschen Angst vor Dejan Milosavljev. Muss ich wirklich sagen. Ich habe Angst davor, dass der sich da wie ein Rau spielt. Der kennt ja sehr viele seiner Gegenspieler aus der Bundesliga in- und auswendig. Und wenn der funktioniert, dann dürfen wir einfach nicht anfangen, da die Nerven zu verlieren, vielleicht am Anfang. Ansonsten, glaube ich, ist die deutsche Mannschaft auf allen Positionen besser besetzt. Wenn die Defensive gut funktioniert und die zwei, drei Sachen, die wir jetzt uns noch gegen Österreich gespart haben, nämlich zum Beispiel das Tempospiel eventuell noch dazukommt, dann glaube ich, wird das eine klare Sache für die deutsche Mannschaft. Stefan Kretschmer, ich habe ihn gestern noch mit dem Halbsatz am Ende der Sendung gefragt, was er erwartet, ob es ein heißer Tanz wird oder nicht. Er hat gesagt, er glaubt, die werden das ganz souverän schaukeln, die Deutschen, eben auch mit den Attributen der Abwehrstärke und der qualitativen Besetzung. Insofern hoffen wir mal, dass er recht behält und du recht behältst und ich mit meiner Angst vor Dejan Milosavljev am Ende daneben liege.
Dann tippen wir doch mal konkret. Wie geht's aus?
Och, ich tippe mal auf so ein 32-24 für Deutschland.
Ja, aber dann scheinst du nicht so viel Angst vor Dejan Milosavljev zu haben, wie du gerade hast vermuten lassen.
Es ist ja auch nur das eine Aber, das bei mir noch so rumschwirrt. Ich sage, mein Kopf ist eigentlich komplett beide. Ich habe nur irgendein grummeliges Bauchgefühl. Das versuche ich jetzt aber selber mit meinem Tipp zur Seite zu wischen.
Ich glaube, die Serben haben tatsächlich nicht die Qualität und werden alle drei Spiele bei diesem Turnier verlieren. Vielleicht teilweise knapp, haben sie ja gegen Spanien schon getan, aber ich sehe da einfach in der Breite nicht diese Qualität. Und nochmal, ich würde mich nicht wundern, wir wissen es ja dann bereits, wenn das deutsche Spiel beginnt, wenn die Österreicher Spanien schlagen, Deutschland gegen Spanien verliert und Serbien alle Spiele verliert, dann wird das eine schöne Rechnerei. Aber soweit sind wir noch lange nicht. Wir sind jetzt aber erstmal am Ende unserer dritten Ausgabe zu
Moment,
diesem Turnier.
Anscheinend doch noch nicht. Mir fehlt noch der konkrete Tipp deinerseits.
Ach so, okay, warte, da muss ich mal gerade nachgucken. Ich habe nämlich eine Tippgruppe. Da schaue ich mal rein, welches Ergebnis ich dort eingetragen habe, was ich natürlich auch jetzt nicht ändern werde. Ich habe getippt bei Deutschland gegen Serbien ein 31-26 für die deutsche Mannschaft.
Na, also, dann bist du doch sogar pessimistischer als ich. Sieh mal an.
Ja, ich sag mal, irgendjemand muss ja Expertise haben in diesem Format und das haben meine Gäste. So sieht's aus.
Du Schmeichler, Sascha, es hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank und weiterhin viel Spaß im Laufe des Turniers.
Ja, vielen Dank dir natürlich auch. Und jetzt, wo ich weiß, dass du am Finalwochenende in Herning bist, werde ich nicht anreisen. Aber nee, Spaß beiseite. Ich überlege mir das ganz genau, wie ich das machen werde. Und ansonsten, falls ihr diesem Format auch bei Social Media Treue halten möchtet, könnt ihr es gerne tun. Facebook, Twitter, YouTube, vor allem auch Instagram. Ihr könnt es auch unterstützen bei patreon.com/kreisab oder ihr findet in den Shownotes einen Link zu PayPal. Also, bleibt uns gewogen und hört morgen sehr, sehr gerne wieder rein. Bis dann!